Die ersten zwei Thomas Frank-Spiele sind rum und es war quasi die gegensätzliche Ange Postecoglou Experience. Kein Titel, aber dafür ein Ligaspiel gewonnen. Uhu. Janis, wie hast du die ersten zwei Spiele so wahrgenommen?
Erstmal hallo. Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit einem durchaus positiven Gefühl aus den ersten beiden Spielen. Wir haben alles gesehen, hochgepresst, tief verteidigt, Tore geschossen, Tore kassiert. Ein Spiel gegen ein ziemlich gutes Team, gegen den Champions League-Sieger und ein Spiel gegen, naja. Ich will Burnley jetzt nicht nach einem Spiel schon als Absteiger nennen, aber bei denen wird es ganz schwierig aussehen diese Saison.
Die gehen wieder runter. Ich lege mich da fest.
Ich habe sie ja auch letzte Folge als Absteiger getippt und das Spiel gestern hat es ein bisschen bestätigt. Aber trotzdem gute Leistung von uns. Glaube, wir gehen gleich da nochmal ein bisschen tiefer rein in die Spiele einzeln, aber ich bin mit beiden bisher sehr zufrieden gewesen. Wie sieht's bei dir aus?
Ähnlich. Also ich habe so ein, zwei kleinere Dinge, Kritikpunkte, wo ich sage, so, mal gucken, wie das langfristig aussieht. Ich finde, man kann jetzt vor allem bei den ersten beiden Spielen eben bei Thomas Frank nicht genau sagen, okay, das ist sein Spielstil, das will er umsetzen, sondern wie wir das jetzt halt auch schon mehrmals gesagt haben, ist einfach ein sehr, sehr individueller Trainer, der sich immer sehr auf die Gegner einstellt. Und das hat man halt ganz klar gesehen. Die beiden Ansätze gegen PSG und Burnley waren von Grund auf unterschiedlich. Das PSG-Spiel fand ich all over tatsächlich sogar besser. Also noch strukturierter. Einfach weil, ja, wie gesagt, deutlich bessere Gegner und wir haben bis zur 75. halt nichts zugelassen. Und gegen Burnley hatten wir halt immer so ein paar kleinere Fehlerchen drin. Romero anfangs total wackelhaft und dann dieser übertriebene Pass auch vor dem 3-0. Also es ist irgendwie so also gefühlt acht Linien gleichzeitig gebrochen. Also halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ist dieser Wert? Ich glaube, der war es irgendwie bei der EM 2016 oder so. Da gab es
Packing.
Packing, Alter. da haben sie sich so übertrieben drauf eingeschossen damals, auf diesen wie viele Gegner wurden überspielt. Und dieser eine Ball, keine Ahnung, realistisch gesehen, wie sechs Spieler überspielt. Ja, aber all over fand ich es zwei sehr, ja, vielversprechende Performances auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen. Beim Burnley-Spiel habe ich tatsächlich mehr zu kritisieren als beim PSG-Spiel, obwohl wir das dann halt am Ende quasi verloren haben. Ja, ich glaube, ein paar Spieler muss man auf jeden Fall direkt mal rausheben. Mokulus in beiden Spielen herausragend. Also zwei Tore gegen Burnley vorbereitet. Und gegen PSG, der hat für mich so gewirkt. Stell dir vor, du bist wieder irgendwie in der Jugend, spielst Fußball, so D-Jugend, C-Jugend oder so. Da gab es doch häufig, wenn du gegen irgendjemanden gespielt hast, so einen Spieler bei der gegnerischen Mannschaft, der einzige, der technisch was konnte.
Ja.
Und so hat Mokudos gegen PSG gewirkt. Er wurde angespielt und er hat einfach gewirkt wie der beste Spieler der Welt. dass sich alle aus dem Team auf ihn verlassen haben. Ja, wie gesagt, überkrass in beiden Spielen. Er hat Nuno Mendes, der für mich jetzt halt aktuell wahrscheinlich der beste Linksverteidiger der Welt ist, so alt aussehen lassen. Ganz, ganz regelmäßig. Krass. Also wir haben jetzt auch in den letzten Folgen immer wieder darüber geredet, dass wir uns sehr, 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 sehr viel versprechen von ihm. Aber wenn er dieses Niveau halten sollte, dann reden wir halt wirklich von einem Weltklasse-Spieler. Das ist nicht nur eine Weltklasse, sondern ist halt wirklich ein Weltklasse-Spieler.
Und auch endlich mal wieder ein Spieler, der Spaß macht. Nimmt er da gestern
Ja.
in dem Burnley-Spiel den einen Verlagerungsball von links mit einem Neymar-Touch, mit der Hacke an. Das ist, Ritchie hat nach dem Spiel gesagt, der Mann ist Brasilianer, so wie der dribbelt. Und in den 90ern wurde die ghanaische Nationalmannschaft ja auch irgendwie African Brazilians genannt oder so. Ja, man sieht's, Kudus ist effektiv. Zwei Vorlagen gestern gegen Burnley, er macht Spaß. Bisher genau das, was ich mir aus den Testspielen so erhofft hatte.
Ich sag, das ist das dann in Pflichtspiele zu transportieren, ist dann halt immer noch mal was anderes. Aber sagt absoluter Top-Transfer. Und ich meine, wenn man sich so überlegt, welche Spieler für was für Summen da teilweise transferiert werden, was habe ich da irgendwie gelesen? Wer will irgendwie irgendeinen Verein will? Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jetzt kann ich weder den Verein noch den Spieler nennen. Ich guck live mal nach. Vielleicht kriege ich dann sogar beides hin. Auf jeden Fall, im Nachhinein könnte man fast meinen, diese 55 Millionen Pfund für Mokudus sind am Ende gar nicht so viel wert. Also es sind gar nicht so viel Geld, wenn man sich überlegt, wer da halt teilweise für anderes Geld transferiert wird. Ist ja schon weg. Oh man. Nee, ich finde ihn nur einfach nicht mehr. Bin ich beim falschen Verein?
Ich habe auch, ja.
Ich dachte, in Bournemouth mit viele oder so wird für 40 Millionen jetzt transferiert. Aber
Okay. Ja, ich habe gestern auch
absolute Fake News.
mit einem Kumpel gesprochen, der Liverpool-Fan ist. Damals, als Kudus verpflichtet wurde, meinte er, dass das ein schlechter Deal ist, wenn du Eze für ein paar Millionen mehr bekommen würdest. Und abgesehen davon, dass wir Eze jetzt auch noch holen, hat er die Aussage gestern zurückgenommen, nachdem er Kudus gegen Paris spielen gesehen hat?
Ja, also wenn ich mich jetzt zwischen einem Spieler hätte entscheiden müssen, so jetzt, also jetzt, hätte ich in allen Aspekten immer Kudos genommen. Wie gesagt, ich mag Esse ja wirklich, wirklich gerne. Auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass ein anderer Spielertyp uns vielleicht besser stehen würde. Und ich glaube, dass Esse uns trotzdem also unendlich weiterhelfen wird. Aber wie gesagt, das Niveau, was Kudus aktuell an den Tag legt, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er das halt in einem gewissen Rahmen auch hält, das findest du in der Premier League auf rechts außen einfach nicht häufig. Also wir brauchen hier jetzt nicht komplett übertreiben, aber es ist so, wenn er dieses Niveau langfristig hält, wie viele rechts außen sind besser als Kudus?
Ganz wenige, wenn überhaupt welche in der Premier
Also es
League, also ja.
so man traut sich natürlich nicht nach zwei Pflichtspielen ihn davon einen Bukayo Saka zu stellen oder so, keine Ahnung, aber wirklich diese beiden Spiele, die waren schon arg beeindruckend, also vor allem, weil er halt auch dieses komplette Paket hat. Er ist technisch brillant, er ist körperlich so stark, also ist halt, ihn vom Ball zu trennen, ist halt auch einfach noch mal schwieriger. Er hat ja so einen gefühlten Körper wie Kulusevski. Also er weiß, wie er sich da dann wieder wer damit umgehen muss. Und ja, Riesenspieler, Riesentransfer. Und wenn man das in der Offensive dann mit Savinho und Eze verbinden könnte, dann wäre das schon krass. Und ich meine, wir haben ja auch den seit neuestem besten Stürmer der Welt vorne drin. Also Richarlison gestern und gegen PSG. Zwei Partien, die ich in der Form nicht zugetraut habe. Ich schwank ja mit meiner Meinung zu ihm immer sehr. Ich habe, glaube ich, vorletzte Folge noch gesagt, wenn er fit bleiben würde, wäre ich voll fein mit ihm. Und dann haben wir beide das Spiel gegen die Bayern gesehen und dachten so, weiß ich nicht. Und dann war er gegen PSG so gut und jetzt gestern einfach quasi zwei Traumtore, also vor allem das zweite. Crazy.
Absolutes Monster, auch das Komplettpaket, wie er sich ins generelle Spiel einbindet, wie er Bälle festmacht, wie er jetzt auch Tore schießt. Das ist, da muss ich die harsche Kritik, die ich nach dem Bayern-Spiel hier auch offengelegt habe, ein wenig wieder eindämmen, wenn er es ausnahmsweise mal schafft, fit zu bleiben und dieses Niveau auch nur teilweise hält, dann haben wir da einen super Backup-Stürmer, beziehungsweise gerade kannst du ihn wahrscheinlich nicht mal aus der Startelf nehmen für Solanke.
Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt gegen City wird er, hast du ja vorhin gesagt, also außerhalb der Aufnahme, dass das nächste Spiel ist. Es gibt kein Szenario, wo der Solanke spielt. Das ist, das, außer er verletzt sich wieder. Aber es gibt halt einfach keinen Grund, warum man Stand jetzt eben auf Solanke wechseln sollte. Der hat natürlich andere Fähigkeiten nochmal, die ein Richarlison in der Form halt eigentlich nicht mitbringt. Also ich finde Solanke in der Ball Retention ein ganzes Stück besser. Ich finde ihn einen noch besseren Pressing-Stürmer, obwohl ich Richarlison da auch schon gut finde. Aber, und das habe ich, glaube ich, in der letzten Saison auch mehrmals gesagt, in der Box ist Richie einfach viel stärker. Er ist einfach viel torgefährlicher als Solanke. Und das hat man ja jetzt gestern auch zweimal gesehen. Also ich meine, das zweite Tor, das war quasi eine Kopie seines Tores bei der WM. Ich habe keine Ahnung gegen wen. Aber ich denke, ihr habt das Tor damals gesehen. Irgendwo, irgendwann. War ein absolutes Traumtor. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe gestern das Spiel gesehen und hatte einen englischen Kommentator an. Und der hat irgendwie gesagt: Ja, mal gucken, wie viele Tore Tottenham diese Saison noch schießt, die schöner sind. Und dachte mir, ja, wahrscheinlich, also realistisch gesehen gar nicht so viele.
Wird auf jeden Fall schwierig, das zu überbieten. Also das war wirklich ein absolutes Traumtor. Ob es jetzt ein Seitfallzieher oder Fallrückzieher war, die Debatten sind wieder groß darüber. Am Ende des Tages war es einfach wunderschön und ich gebe dem Kommentator recht, das zu überbieten. Wenn dann nur Richarlison selbst mit einem schöneren Fallrückzieher oder Kudus, der wie Sonny damals, als er die Puskás-Trophäe gewonnen hat, einmal komplett übers Feld rennt, sieben Gegenspieler abschüttelt. Also ich traue es Kudos aktuell zu.
Apropos Puskás-Trophäe, steht gar nicht auf meiner Liste, aber weil ich mich gerade daran erinnert habe, Erik Lamela hat seine Karriere beendet. Wie alt war der eigentlich? Ich habe so in meinem Kopf ist Erik Lamela immer seit 4 Jahren 32. Wahrscheinlich ist er älter. Aber ein Spieler, den ich ja immer sehr, sehr gemocht habe. Einfach 33 ist er sogar.
Es geht
Ist
sogar
also
noch für ein
relativ.
Karriereende.
Ja. Ich reg mich nur mich immer so unendlich darüber aufgeregt, dass dieses Puskas-Tor von Lamela mal rausgegraben wurde, weil wir das Spiel verloren haben. So, keine Ahnung, das im Nachhinein so rauszugraben und so, oh, krasses Tor und so, ja, I get it, aber wir haben das Spiel verloren. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen dumm, aber ja, schöne Karriere, hab ihn immer geliebt. Sagen wir mal, es wird dich jetzt sehr schockieren, aber und sehr treffen, aber der Spielertausch Brian Hill, Erik Lamela, der war es nicht.
Ah, da muss ich widersprechen. Ich habe gestern Tweet gelesen mit: Wir spielen jetzt schon so gut und wir haben Eze, Chil und Savinho noch nicht mal spielen lassen.
Exakt.
Aber ja, Lamela kannst du ja nur lieben als Tottenham-Fan. Es geht ja gar nicht anders.
Ist mein Erik Lamela, Moment, ich habe ihn so durch den Fernseher angeschrien. 95. Minute in Amsterdam. Er versucht am eigenen Strafraum den Gegenspieler zu tunneln. Er schafft's. Aber ich frage mich bis heute, was passiert wäre, wenn er es nicht geschafft hätte. Ja. Aber das nur so kurz nebenbei. Andere Spieler, über die ich auch auf jeden Fall in der beiden Partien noch reden möchte, sind unsere Mittelfeldspieler, denn ein relativ unterschiedliches Aufgebot gegen PSG. Mein Nemesis, das Todestrio aus Palinha, Bentancur und Sarr, die erstaunlich gut waren zu dritt. Also ich habe wirklich Angst bekommen, als ich das gesehen habe, dachte mir, nie im Leben funktioniert das, aber irgendwie hat's funktioniert. Palinha hat nämlich in dem Spiel auch. Ja, ich fand den eigentlich ganz solid.
Auf jeden Fall, ja.
Ich hätte mir gewünscht, dass er das Spiel durchspielt und realistisch gesehen hätten wir es vielleicht sogar gewonnen, wenn er durchgespielt hätte. Bentancur fand ich gegen PSG auch okay. Der ist mir nicht so extrem aufgefallen, aber halt weder positiv noch negativ. Aber weiß ich nicht, vielleicht habe ich das auch nicht mehr in Erinnerung. Jemanden, den wir jetzt schon in den letzten Wochen immer wieder hochgelobt haben und den man jetzt sowohl gegen Burnley als auch gegen PSG eben nochmal hervorheben muss, ist Pape Sarr. Der spielt gerade eine Übersaison. Also er ist wirklich auf dem Weg, sein komplettes Potenzial, was er immer hatte, jetzt mal so richtig auszuschöpfen. Ich habe gerade vor der Aufnahme gesagt, absoluter Staubsauger. Aber es ist schon krass, wie viel Raum der zulaufen kann. Ultra schnell, ultra pressingstark, ultra ausdauernd. Also den musst du ja auch nicht auswechseln. Der macht das in der 90. Minute auch noch. Und gestern auch mit seinem ersten Assist diese Saison konnte er da also auch einen Scorer einsammeln. Und ja. Top-Spieler und ich glaube, das ist jetzt, vor allem man sieht es jetzt nach den ersten beiden Spielen, der einzige Mittelfeldspieler, der geblieben ist. Ich würde sagen, er ist ziemlich gesetzt aktuell.
Ja, würde ich auch sagen. Also man hat vor der Saison viele mögliche Startaufstellungen gesehen, wo er nicht drin war mit Palinha und Berdyval, all sowas. Aber für mich war er nach der Vorbereitung gesetzt. Und ja, du sagst es, Staubsauger, die Chance, dass du einen zweiten Ball bekommst, wenn du Sarr im Mittelfeld hast, muss prozentual so unendlich steigen. Das ist über 10 Kilometer abgerissen gestern vor dem einen. Ich habe, glaube ich, gelesen, sogar vor zwei Toren, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, die zweiten Bälle gewonnen, uns eingeleitet und der spielt auch mit einem Selbstbewusstsein aktuell. Gestern hat er sich teilweise fallen lassen, die Bälle abgeholt und verteilt, als würde ihm der Platz einfach gehören. Der ist, also zu der Frage, ob er gesetzt ist, von mir aus aktuell zu 100%.
Es stellt sich mir die Frage, wer ist neben ihm, wer spielt neben ihm. Und das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach, denn Sarr hat irgendwie so ein großflächiges Profil, aber auch so ein irgendwie ein bisschen schwer zu erkennen ist. Also ein relativ klarer Box-to-Box-Midfielder. Aber so im Best-Case-Szenario würde ich halt hinter ihm jemanden aufstellen, der eben passstark ist, aber eben auch die Linie ein bisschen halten kann. Adam Morton. Und dann halt vor ihm halt jemanden, der eben als klarer Zehner agieren kann, wie halt ein Maddison oder ein Esse oder was auch immer. Esse werden wir höchstwahrscheinlich holen. Ich denke, das Ding ist großteils durch. Also wir sind beide sehr, sehr optimistisch, dass der Deal durchgeht. Aber wer ist dann in, sagen wir mal, normalen Spielen der dritte Mittelfeldspieler? Das finde ich gar nicht so einfach. Weil Lukas Perry war gestern wieder mit einer ziemlich guten Performance. Nichts Außergewöhnliches, aber mit einer sehr guten, übrigens hat aufgegeben. Hast du das Pronunciation-Video gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ich bin damit nicht einverstanden,
Nee.
dass er jetzt für die englischen Leute Lucas Bergwall ja, pusht. Ich bleibe bei meiner Aussprache, es ist die richtige.
Ich finde das immer ein bisschen traurig, wenn Spieler in diesen Videos anfangen, ihre Namen auf Englisch auszusprechen, anstatt korrekt in der
Ja.
Landessprache.
Es ist. Irgendwas gab es noch, was mich aufgeregt hat, aber ich glaube, es war von einem anderen Verein. Und ja, dann bleibt halt noch Archie Gray, den man als Spieler da theoretisch spielen lassen könnte. Wie fandest du den gestern?
Puh, sehr unaufregendes Spiel. Ziemlich viel den Ball ohne Druck, ohne viel Druck zumindest bekommen, weitergespielt. Kein schlechtes Spiel, kein überragendes Spiel, einfach einen soliden Job gemacht. Aber ich habe mich einfach ziemlich gefreut, dass wir mal über eine längere Strecke von Anfang an Archie Gray im Mittelfeld sehen können. Das war, hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es jetzt, wenn er keine Bäume ausgerissen hat.
Ich glaube, das war so eine Partie, die er einfach mal brauchte. Einfach mal spielen. Ich finde, er hat sich sehr wenig getraut. Es gab so mehrere der Dinge, wo er so überlegt hat, oh, spielt er jetzt den Pass? Und dann hat er sich nicht getraut. Und dann hat er einfach wieder zu Romero gelegt. Und um halt einen wirklichen Sprung zu machen, muss er halt mal sich mal tra was trauen und dann halt ein bisschen risikoreichere Bälle spielen. Als Palinia eingewechselt wurde, hat mich so aufgeregt im Passspiel. Die ganze Zeit diese Seitenverlagerungen, die so bad waren. Also es tut mir leid, du spielst halt keine gute Seitenverlagerung, wenn dein Spieler dann nach drei Ballkontakte braucht, um den Ball zu kontrollieren. Das sollte er sich mal abgewöhnen. Er sollte den Ball vielleicht auch einfach zu Romero rüberlegen, wenn der einfach eh hinter ihm steht. Ja, aber ich fand Archie Grace ganz okay. Weißt du, wie du es schon gesagt hast, er hat eigentlich wenig falsch gemacht, aber halt irgendwie ist 0,0 aufgefallen. Aber ich fand es halt gut, dass er mal Minuten halt im Mittelfeld bekommen hat. Denn realistisch gesehen wird er gegen City nicht spielen. Da gehen wir, denke ich, beide davon aus, dass einfach wieder die Fünferkette ausgepackt wird. Und dann sehen wir da wahrscheinlich wieder Palinia, Bentancur und Saar. Oder vielleicht, wenn Eze bis dahin da sein sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass einer von Bentancur oder Saar rausfliegt. Wahrscheinlich dann Bentancur. Aber ja, fand ich gut, dass er mal Minuten bekommen hat. Jemand, der keine Minuten bekommen hat, gegen PSG, weil er disziplinarisch einfach gar nicht mitfahren durfte und jetzt gegen Burnley wohl verletzt war, aber Bissouma. Und ich sehe jetzt beim besten Willen nicht, wie der überhaupt Einsatzzeit bekommen soll. Und sollte er sich nicht langsam mal nach einem neuen Verein umsuchen oder umschauen?
Auf jeden Fall. Er will es auf keinen Fall. Ich kann mir vorstellen, dass er auch so wie Richarlison alle möglichen Angebote abgelehnt hat. Aber wir haben jetzt über X Mittelfeldspieler gesprochen, die da spielen könnten. Und Bissouma fällt so ein bisschen hinten ab. Wir müssen ihn als Verein verkaufen. Ich glaube auch nur noch ein Jahr Restvertrag, oder?
Ja.
Ja, und er sollte es für seine Karriere auch machen. Jetzt. Ich hatte geschrieben, er macht es dem Verein leicht, dass man ihn los wird mit dem zu spät kommen, weshalb Thomas Frank ihn gegen Paris rausgelassen hat. Ja, es muss jetzt der Schlussstrich gezogen werden mit ihm. Ich sehe ihn da auch in keiner signifikanten Rolle, sollte er bleiben diese Saison.
Ich finde das irgendwie, wie alt ist er jetzt? 28, 29 oder so? Ey,
Irgendwie
dann
so.
dauernd zu spät zum Training kommen. Ich finde das so peinlich. Keine Ahnung. So, ey, einem 18-Jährigen, einem 19-Jährigen oder so, da kann ich es ja noch verstehen. Es sind halt einfach junge Spieler und müssen halt noch erwachsen werden. Aber das ist halt einfach jemand, der jetzt schon so lange im Profifußball unterwegs ist und der mittlerweile halt echt die Disziplin an den Tag legen müsste, dass er einfach solche banalen Dinge umsetzen kann. Und dass das nicht passiert, ist halt, wie gesagt, ich finde es wirklich nur peinlich. Bissouma, vielen, vielen Dank für das Halbfinale und das Finale der Euroleague. Das waren drei Spiele, die herausragend waren. Aber it's time to go. Und ist mir ehrlich gesagt egal, wohin. Ich brauche jetzt für ihn auch keine richtige Ablöse mehr. Aber ja, Krank ist irgendwie schade, weil wir wissen, wie unendlich gut Bissouma ist, wenn er halt einen seiner Tage hat. Und wenn er diese Leistung jede Woche an den Tag legen könnte, dann würde ich ihn unbedingt behalten wollen. Aber das tut er halt nicht und er tut halt selbst auch nichts dafür, dass er die Chance bekommt.
Angeblich sollte AS Rom ja interessiert sein und Tottenham wäre bereit, ein 20 Millionen Angebot anzunehmen. Und ich wäre es auch, wenn du noch 20 Millionen für ihn bekommst. Ja,
Ich hätte ihn
nimmt
für
man
10
mit.
abgegeben.
Ja, absolut.
Ich meine, Roma ist doch auch geil. So, keine Ahnung, ich kann ja nachvollziehen, dass er jetzt nicht nach Saudi-Arabien wechseln will oder irgendwie auf die Türkei auch keinen Bock hat. Aber Serie A ist ja keine schlechte Liga. Und dann chillst du einfach in Rom. So, was ist denn da? Ist doch geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch jeden Spieler verstehen, der Karriereentscheidungen aufgrund des Wohnorts trifft.
Das würde ich hundertprozentig so machen.
100 Pro, ich würde auf jeden Fall eine ganze Weile meiner Karriere in Italien verbringen wollen. Ich verstehe auch Robin Gosens voll, der unbedingt wieder zurück wollte, als er kurz wieder in Berlin war.
Ja, ich meine, du kannst dann so richtig beschissenen Orten sein. Du kannst in Glasgow wohnen. So, oder
Ja.
wohnst in Rom. Also jetzt bei allem Respekt vor den zwei großen schottischen Vereinen. Cheers an Mikey Moorwins brillante Vorlage.
Überragend.
Für alle, die es nicht gesehen haben, hat der Ball einfach rübergelegt und dann hat jemand ein Traumtor geschossen. Aber zählt. Und er ist gestartet. Immerhin. Ja, aber es ist, wie gesagt, also wenn ich finde so ein Angebot von der Roma, finde ich ehrlich gesagt mehr als ich erwartet habe für Bissouma. Und ich an seiner Stelle würde ich das überhaupt, also ich will das nicht nur in Betracht ziehen, ich will das sofort machen.
Auf jeden Fall.
Sonst noch, ich fand Spence in beiden Spielen wieder sehr, sehr gut. Also ich habe irgendwo gelesen und diese Meinung ist so wild, wenn ich drüber nachdenke, wieso ich ihn damals überhaupt in der Mannschaft haben wollte. Weil, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückspult, ich war ja jemand, der so ultra hyped auf Jed Spence war, als er noch bei Forest rumgekrebst ist. Und ich wollte ihn ja unbedingt haben, aber halt mit dem Gedanken, Flügelverteidiger in der Fünferkette, jemand, der brutal schnell ist, der offensiv Beitrag leisten kann. Und es stimmt alles, aber er ist arguably halt einer der besten defensiven Außenverteidiger, die ich weltweit kenne.
Ja, überragend. Also, er selbst ist ja der Meinung, dass er es gegen jeden Flügelspieler aufnehmen kann und ich traue ihm das auch zu, das ist.
Ich würd jetzt kein, im, es gibt, er hat Salah ausgeschaltet. Gegen wen hat er gegen PSG gespielt? Wer war da, hat da rechts rumgedümpelt?
Habe ich mich auch eben gefragt.
Bakula war links, oder? Im Zentrum war Dembélé, wer hat zum Fick war rechts?
Kvaratskhelia.
Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Aber spielt der nicht auch immer links?
Ja, eigentlich.
Auf jeden Fall, es gibt quasi keinen Flügelspieler, wo ich jetzt sagen würde, boah, da geht Spence jetzt unter. So, keine Ahnung, kann schon sein, dass er gegen Mbappé seine Probleme hätte, oder? Aber es gibt, wie gesagt, jetzt niemanden, wo ich sage, das kann er nicht aufnehmen. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, so, ja, ich habe jetzt backe mich gegen jeden Flügelspieler der Welt. Ist halt schon geil und du kannst ihn halt jetzt einfach immer bringen, wenn du irgendeinen Flügelspieler downshutten willst.
Überleg mal, Genoa hatte eine Kaufoption um die 10 Millionen Euro. Stell dir vor, die hätten die gezogen.
Es ist wild. Ich meine, ich hab gesagt, vor ein paar Jahren wollte ich ihn unbedingt haben. Ich glaube, ich habe im Januar 2024 noch gesagt, er macht keine Minute mehr für Tottenham. Das ist so, da wurde er ja in die zweite Mannschaft verbannt. Also sein Umschwung ist. Also ich weiß nicht, ob ich im Fußball einen ähnlichen Turnaround kenne. Also wir reden ja davon, einem Spieler, den wir alle abgeschrieben hatten, wo wir alle gesagt haben, der wird es niemals packen. Und jetzt reden wir von einem der besten defensiven Außenverteidiger, die wir im Weltfußball so kennen. Und jemand, der ohne Probleme easy bei Tottenham Stamm spielen kann. Und Udogie wird jetzt nicht einfach nur gesetzt sein, wenn er wieder da ist.
Nee.
Also wir haben da drei herausragende Außenverteidiger im Kader und ist einfach nur geil. Und so an Thomas Tuchel, ich würde den ja mal mitnehmen, so. Aber anderes Thema.
100%. Irgendwann hat Tuchel keine Wahl mehr, wenn Spence so weiterspielt. Und wir haben jetzt viel über seine Defensivqualitäten geredet, aber er ist natürlich auch offensiv super. Was mir nicht so gefallen hat, ist halt, dass er mit Johnson auf einer Seite gespielt hat. Spence ist gegen Burnley viel auch durchs Zentrum gekommen und dadurch musste Johnson breit stehen. Das hat mir über weite Teile auch wieder überhaupt nicht gefallen. Aber hey, am Ende hat Johnson wieder ein Tor gemacht. Schöner Kontakt, schöner Abschluss. Am Ende ist er einfach immer da und schießt ein Tor.
Brandon Johnson war, die Performance gegen Burnley war die perfekte Performance von Brandon Johnson, um ihn ja, zusammenzufassen. Ich fand ihn das komplette Spiel über nicht gut.
Ja.
Und dann macht er zwei Ballkontakte, dann macht sein Tor. Und so easy. Also, jo, nehme ich perfekt mit. Also wirklich perfekte Ballmitnahme. Einfach Keeper vorbeigeschoben, dann wieder Johnson, ole, ole, ole. Ja, keine Ahnung. Ich fand die Aufstellung mit ihm auch, also mit Spence auch schwierig, weil wenn du Johnson auf links haben willst, dann muss für mich eigentlich Udogie da spielen und die Breite halten. Das macht Spence halt einfach nicht, weil er ist Rechtsfuß. So, das ist halt. Der kann Linksverteidiger easy spielen, aber er wird immer nach innen driften, einfach weil er halt seinen starken Fuß zum Spielfeld hin hat. Und Johnson nur auf der Seite kleben zu lassen, ist halt sinnlos. Vor allem dann noch auf der linken. Also ich meine, rechts ist es schon schwierig mit ihm, aber da ist er halt, hat er dann halt wenigstens seinen rechten Fuß, um ihm Breite zu geben. Den hat er halt auf links nicht. Das sind halt dann Spieler wie Odobert oder Savinho oder was auch immer, sind dann da halt die bessere Wahl. Auch Mathys Tel, der zwar prinzipiell auch eher innen stehen will, aber dem ich an der Seite klebend ein bisschen mehr zutraue als Johnson. Wenn Spence halt Linksverteidiger spielt, dann brauchst du halt jemanden, der in der Lage ist, quasi an der Seitenlinie zu kleben und da seine Aktion zu haben. Das ist Johnson halt nicht, aber am Ende kommt er wieder auf den Scorer. Und realistisch gesehen wird er noch ein paar sammeln. Also ist halt Brandon Johnson. Der ist halt einer der besten Abschlussspieler der Welt. So einfach immer da, wo er sein muss und macht immer seine Tore.
Ja, aber vor allem auch gegen einen Gegner wie Burnley gestern, die potenziell tief stehen, da willst du eigentlich lieber Odobert haben. Und wenn du dann spät, wenn du 2-0 führst, Johnson einwechselst und eben diese Lücken entstehen, dann macht er wahrscheinlich auch als Einwechselspieler Scorer. Ich glaube, gerade in diesen Situationen könnte er von der Bank kommend extrem effektiv sein eigentlich.
Ich konnte die Ausstellung von Johnson auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also es ist gar nichts gegen ihn, sondern Burnley ist halt tendenziell die Mannschaft, die am meisten mauert in der Liga.
Ja.
Und warum du da jemanden bringst, der ja halt einfach dafür bekannt ist, dass er gegen die Gegner struggelt, aber halt perfekt ist für gegen Mannschaften, die ihm Räume bieten. Habe ich nicht so wirklich nachvollziehen können. Vor allem Odobert hat halt jetzt gegen PSG gar nicht gespielt. Jetzt irgendwie so 10 Minuten gegen Burnley. Fand ich schon ein bisschen Ja, enttäuschend, irgendwie fast ein bisschen frech dafür, wie was für eine gute Vorbereitung er gespielt hat. Martestel jetzt gegen Burnley auch kaum gespielt. Den hätte ich gerne halt auch viel früher gesehen, nachdem er ja gegen PSG eine relativ schlechte Performance geliefert hat und dann halt auch den Elfmeter verschossen hat und dann auf Social Media mal wieder rassistisch beleidigt wurde. Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße, wenn dunkelhäutige Spieler den Elfmeter verschießen. Wirklich jedes Mal. Du brauchst, ist keine Frage, wird es diesmal wieder passieren? Es ist jedes Mal das Gleiche.
Ja,
Ist
und
unfassbar.
du musst dir mal die Profile von den Leuten angucken. Das sind ganz oft nicht mal Fans von dem Verein, sondern irgendwelche Sportwettenabhängigen, die denen jetzt ein Schein geplatzt ist und naja, die irgendwie Probleme in ihrer Kindheit hatten und jetzt zu viel rassistische Energie haben. Es geht wirklich gar nicht. Es passiert jedes Mal aufs Neue. Aber
Ja.
ich fand das Statement vom Verein ziemlich gut. Hat sich jetzt nicht wie so ein vorgeschriebener PR-Text angehört, sondern wirklich, ihr gehört nicht zu uns. Ja, ich fand es ein sehr gutes Statement.
Same. Und ich möchte übrigens, ich double down hier, weil jetzt viele ja an Mathys Tel als Spieler an sich zweifeln. Also ich habe viel gelesen in der letzten Woche und ich glaube so extrem an ihn als Spieler. Ich glaube, dass er diese Saison noch zeigen wird, wie viel eigentlich in ihm steckt. Und ja, ich würde an eurer Stelle, ich würde Mathys Tel Aktien kaufen, denn die sind irgendwann weg und dann kann man die im Sommer 2026 nicht mehr holen. Also es,
War noch nie so
ja.
günstig.
Ja. Keine Ahnung. Es war, wie gesagt, die Performance gegen PSG war furchtbar und ich hätte ihn auch einfach nicht gebracht. Brandon Johnson hat keine Sekunde gespielt. Genau das ist das Spiel, wo du
Ja,
Brandon
genau.
Johnson haben willst. Wir führen 2-0, einfach einen scheiß langen Ball auf Johnson schlagen. So, keine Ahnung. Oder ein Odo Bär, der dir halt in solchen Situationen nochmal eine Ball-Retention gibt, aber. Martial ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes in so einer Partie. Und ja, vielleicht, also ich will es jetzt nicht übertreiben, weil ich nicht weiß, wie fit die Spieler alle waren. Und vielleicht waren die ja auch alle müde und hatten keine Kraft mehr. Aber so, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass alle noch ein bisschen ein paar Minuten mehr im Tank gehabt hätten, dann könnte man darüber reden, ob Thomas Frank dieses Finale weggeworfen, also Finale in Anführungszeichen, diesen Titel so ein bisschen weggeworfen hat, weil er sehr interessant gewechselt hat. Also sowohl Archie Gray bringen, als auch Lucas Berrywal, als auch Mathys Tel, dachte mir so, boah, ist jetzt alles nicht so richtig nötig. Aber wie gesagt, vielleicht waren, wir konnten das ja auch nicht, können das ja nicht einschätzen, vielleicht waren die Spieler auch einfach nicht genug im Saft, um da die vollen 90 Minuten zu spielen. Aber ja, grundsätzlich fand ich die beiden Performances ziemlich, ziemlich gut. Also gegen PSG und gegen Burnley. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, wie viele Flanken wir schlagen und wie viele lange Bälle wir spielen, wo ich mir denke, so, wir kriegen die gegen Burnley jetzt irgendwie alle geregelt. Also wir kommen da, haben da ein relativ hohes Success Rate, aber ich könnte mir gegen andere Mannschaften vorstellen, dass das eben nicht so gut klappt. Ich sagte, ich will hier nicht nach 2 Spieltagen irgendwie ein Fazit ziehen und sagen, boah, das gefällt mir nicht. Ist nur eine Beobachtung, die ich hatte, weil wir haben jetzt gegen Burnley 3-0 gewonnen, aber halt 2 dieser Tore waren halt Traumtore von Richarlison. Und das andere dann halt ein Konter. Ist halt, wenn wir diese Traumtore nicht machen, wie schießen wir dann Tore gegen tiefstehende Gegner?
Ja, also ich denke, man hat jetzt ein wenig erstmal eine Basis gesetzt, viel auf Standards fokussiert, lange Einwürfe, Freistöße, defensiv solide. Ich glaube, wir werden uns noch um einiges weiterentwickeln, auch während der Saison. Frank hat ja irgendwann auch Brentford 2.0 eingeführt und das Spiel von Brentford weiterentwickelt. Ich glaube, das wird bei uns aufgrund der Qualität der Spieler um einiges schneller gehen. Und dann werden wir auch offensiv andere Lösungen finden.
Das wäre zu hoffen. Für die Offensive kommen wir jetzt höchstwahrscheinlich noch Esse, bei dem es sehr, 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 sehr gut ausschaut. Bei Savinho ist es so ein bisschen schwankend. Mit vor der Aufnahme haben wir schon gesagt, wir gehen eigentlich beide davon aus, dass sowohl Esse als auch Savinho kommen. Jetzt habe ich dann kurz vor der Aufnahme nochmal Fabrizio Romano zitiert, der gesagt hat, dass City jetzt nicht mehr so keen ist, zu verkaufen. Ich glaube trotzdem, dass sich der Transfer, dass der machbar ist. Pep auch einfach mal wieder random am Lügen.
Jo.
Es ist so, ich finde den so weird. So ein weirder Mensch. Ja, Savinho ist verletzt. Savinho dann im Gym.
Ja, hab ich
Einfach.
ganz, ganz vergessen eben, als ich über die Ausfälle gesprochen habe. Der ist verletzt, der fehlt jetzt erstmal eine Weile.
Ja.
Hä?
So, keine Ahnung. Es ist so absurd mit ihm, aber ich geh wie gesagt davon aus, dass das machbar ist. Angeblich kommen ja sogar Berater von Savinho aus Brasilien sind angereist, damit sie den Deal durchbekommen. Also, ich finde es ein bisschen krass, wie sehr er auf diesen Wechsel pusht. Also es scheint ja einfach zu sein, weil es ist halt World Cup hier und er will halt unbedingt spielen, weil ich es nachvollziehen kann. Und da hat er natürlich bei Tottenham einen relativ gesetzten Platz, wenn er kommen sollte. Und ich sage, also ich stell dir mal wirklich eine Offensive aus Savinho, Esse und Kudus vor. Also das ist technisch so ein unendlich hohes Niveau.
Ja, ist
Und
brutal.
wir hoffen da sehr darauf. Gestern kam dann random noch die Meldung, dass Tottenham an Hinkapi interessiert ist. Was hältst du davon?
Ja, also ich glaube, das ist einer der meistdiskutiertesten Spieler hier auch im Podcast. Gefühlt jede Transferfolge kommt das Thema wieder auf. Ich weiß nicht, kann mir vorstellen, dass der ein bisschen zu teuer wird für das, was er bringt. Ich sehe es auch noch nicht so ganz, dass das wirklich passiert. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt einmal diese Gerüchte hatten und für den Rest der Transferphase einfach gar nichts mehr über das Thema hören. Ich sehe es noch nicht so ganz, dass das passiert.
Ist für mich auch einfach ein Jahr zu früh. Es ist einfach, Ben Davis ist halt jetzt da und ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass er eben nicht mehr gehen wird. Dann haben wir Radu Dragosin noch da, Takay Vuskovic, der jetzt auch im Kader stand. Ich sehe einfach nicht, wie wir jetzt noch einen Innenverteidiger holen. Also sehe ich einfach nicht. Und ich gehe jetzt halt davon aus, dass es jetzt Ben Davis letztes Jahr bei Tottenham ist. Diesmal wirklich. Und dass wir halt nächstes Jahr so ein Profil durchaus holen könnten. Hinkapi war immer mein, was heißt immer, er war im letzten Jahr auf jeden Fall so mein Innenverteidiger Nummer 3 für dieses Profil. Ich habe Chorihato und Lükeba immer so ein bisschen präferiert. Ich glaube, Luke Kemba würde einfach unendlich viel Kohle kosten. Und ich
Ja.
glaube, bei dem gab es auch mal irgendwelche charakterlichen Probleme. Aber das nur so ganz. Also, irgendwas habe ich im Kopf bei seinem Wechsel von Lyon zu Leipzig. Aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Aber ich glaube, der würde einfach unendlich viel Kohle kosten. Ja, grundsätzlich aber jemand, den. Also, wenn du mich fragst, würde ich Hinkapi gerne bei Tottenham sehen, würde ich sagen, ja, klar, nehme ich. Ich finde dieses Profil eben von jemandem, der linker Innenverteidiger spielen kann und dann möglicherweise halt auch in einem gewissen Rahmen noch Linksverteidiger, halt einfach super, super spannend. Und Kapi jemand, der eben auch progressive Bälle sehr, sehr gut spielen kann und der dann halt nochmal eine andere Dimension geben könnte, denn aktuell von den Innenverteidigern, die wir haben, Vuskovic mal ausgeklammert, ist halt Romero der Einzige, der so richtig, richtig gut im Passspiel ist. Dann so ist okay. Van de Ven ist auch gerade so okay. Ist halt einfach jemand, der deutlich besser im Balltragen ist. Und da würde jemand wie Hincapié schon uns sehr, sehr gut tun. Und dann eben auch, wenn wir häufiger Dreierkette spielen, als auch halt nochmal mehr, ja, mehr Tiefe im Kader geben. Aber ich sehe es einfach in dieser Transferphase nicht.
Ja, ich, wie gesagt, auch nicht. Du hast Vuschkovic angesprochen. Wir haben mit den HSV-Fans gerade ein bisschen Ärger, ne? Die sind alle so stinksauer, weil wir denen einfach nicht sagen, was jetzt Phase ist mit Vuschkovic, ob wir ihn verleihen wollen oder ob wir ihn doch behalten wollen. Die sind alle ziemlich genervt.
Ja, vielleicht hätten sie nicht jedes einzelne Testspiel verlieren sollen. Also, bringt halt auch nichts, Vuskovic zum HSV zu verleihen, wenn die 3 Punkte diese Saison holen. Das ist, ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, warum da gezögert wird. Ich habe ja auch Ewigkeiten gesagt, dass der HSV die beste Leihstation für ihn ist. Einfach, aber du willst ihn halt auch einfach nicht zu einem Verein verleihen, der nur auf die Schnauze bekommt. Also, was das ist, weil das bringt ihm in der Entwicklung halt auch nichts. Und er kann halt höher spielen als der HSV. Er ist faktisch eigentlich zu gut für den HSV, meiner Meinung nach. Das ist null Disrespect. Ich mag den HSV sehr, 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 sehr gerne. Aber ich bin halt der Meinung, dass Vuskovic so gut ist, dass er easy unser Innenverteidiger Nummer 4 sein könnte diese Saison. Und vielleicht sogar im Laufe der Saison und dann so vorbeischieben könnte. Und dass der einzige Grund, warum der HSV Chancen auf die Laie hat, ist halt sein Bruder Mario Vuskovic. Und kein anderes, es gibt keinen anderen Grund, warum der HSV eine Chance hätte. Und wenn der HSV eine solide Vorbereitung gespielt hätte und nicht in jedem Spiel strugglen würde, die sind gestern in der Nachspielzeit in der Verlängerung gegen den Oberligisten weitergekommen oder so. Dann könnte man ihn gefahrenfreier dahin verleihen. Aber es ist halt jetzt gerade so einfach schwer zu sagen, wo es mit dem HSV hingeht und ob man dann den Spieler halt zu einem Verein verleihen möchte, der vielleicht ja aus der Liga geschossen wird, jetzt im negativsten Sinne. Ich hoffe es nicht, ich glaube es auch nicht. Also vielleicht will ich es auch einfach nicht glauben, aber die haben ja, glaube ich, wirklich jedes einzelne Vorbereitungsspiel verloren. Und das ist halt. Und irgendwie Polzin hat ja auch schon gesagt, dass er davon dass er gedacht hat, dass die Mannschaft weiter ist. Das sind keine Aussagen, die du hören
Naja.
willst.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man gerade so ein bisschen darauf wartet, dass Kota Takay fit wird, dass er irgendwie in ein paar Tagen wieder dabei ist und man dann Go für die Vuskovic-Leihe gibt, egal wohin, ob jetzt zum HSV oder sonst wohin. Ich glaube, da gibt es mehrere Interessenten. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig, jetzt schon zu sagen, dass er endgültig zu gut für ein HSV ist. Wir haben jetzt auch auf sehr hohem Niveau nicht genug von ihm gesehen, um das schon so endgültig sagen zu können. Vielleicht wird ihm das als Entwicklungsschritt sogar ganz gut tun. Eine Abstiegskampfleihe, wo er auch viel zu verteidigen hat. Ich würde ihn auch auf jeden Fall behalten. Also so. Ich traue es ihm zu, wie du sagst, Innenverteidiger Nummer 4 zu sein, aber ich fände jetzt eine Leihe zum HSV auch generell nicht schlecht, auch abgesehen von der Geschichte um seinen Bruder und Co.
Ja, ich finde vor allem halt, fände ich das Niveau halt sehr, sehr gut, weil Bundesliga ist dann halt als Gesamtliga dann eben nochmal ein Stück schlechter als die Premier League. Das ist halt einfach so. Ich mag die Bundesliga auch mehr, aber ist halt faktisch einfach so. Und das ist so genau der richtige Entwicklungsschritt quasi. Noch so ein Jahr Bundesliga, wie gesagt, was mich halt ein bisschen ankotzt, in Anführungszeichen, ist halt, dass wir damit aufgeben, dass er langfristig als Club-Trained-Spieler gilt. Und wir haben zwar mit Archie Gray, Lukas Berrywal und Mikey Moore dann langfristig wahrscheinlich 3, die dann in diese Kategorie fallen. Und das ist schon sehr, sehr viel. Aber ein Vierter wäre trotzdem geil. Und wir wissen halt nicht, wo es mit Spielen wie Jamie Donnelly etc. hingeht. Auch wenn ich dem, wie gesagt, sehr viel zutraue. Aber so rein, wenn du mich jetzt, wenn ich das einfach mal ausklammer, was würde ich sagen, wäre ein gutes Niveau für Vuskovic nächste Saison? Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Bundesliga ist perfekt. Ist genau der richtige Entwicklungsschritt für ihn. Und mit zu gut für den HSV meinte ich mehr so, ich glaube halt, dass er auch bei einem Mittelklasse-Bundesligisten spielen könnte. Weißt du, ich halte ihn halt fürs, ja, wir haben nicht viel von dem auf dem Niveau gesehen, weil wie auch, aber ich glaube, er hätte eben auch, ja, auch jetzt schon mehr im Tank, dass er tendenziell auch bei einem zehntplatzierten Verein spielen könnte in der Bundesliga, wer auch immer das ist, so keine Ahnung. Mainz langfristig, vielleicht spielen die noch eine bessere Saison,
War auch der erste
aber
Verein, an den ich gedacht habe.
mein erster war Freiburg und da dachte ich mal, die sind ja erstaunlich weit, ich auch häufig oben. Dann war es Mainz, dachte ich mal, aber die waren aber siebter. ja, aber halt, vielleicht, wie gesagt, wenn der HSV, die werden eh gegen den Abstieg spielen, das ist klar. Aber wenn man halt davon ausgeht, dass der HSV so 14. wird, dann würde ich sagen, ja, perfekte Laie für ihn. Aber wie gesagt, es ist so aktuell. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der HSV halt wirklich einfach wieder durchgereicht wird nach unten. Wenn sie es nicht schaffen, ihre Qualität, die sie ja durchaus im Kader haben, so schlecht finde ich den ja nicht, dann irgendwie auf den Platz zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum der Tottenham zögert oder es andere Gründe gibt. Aber ich könnte zumindest nachvollziehen, warum man sagt, boah, der HSV wäre eigentlich der perfekte Leihverein für ihn, aber die sind aktuell echt kacke. Wollen wir da wirklich unser größtes Talent so gefühlt hinverleihen?
Ja. Ja, nochmal.
Das
Ja, wolltest du noch was dazu sagen?
ich wollte sagen, das war unsere Kategorie am Volkspark. Ja. Nee, mehr wollte ich dazu nicht sagen.
Ja, dann nochmal ein anderes Thema, weil du eben die Clubtrain-Geschichte angesprochen hast, dein Lieblings-Hass-Thema. Wenn wir jetzt noch Savinho und Eze holen, bin ich auch mal wirklich sehr gespannt auf den Tag, wo die Champions League Kaderliste rauskommt, wer da alles drin ist, wer rausgelassen wurde, weil wir haben dann ja wirklich einen Haufen Spieler, der da eigentlich rein muss in die ausländischer Spielerliste.
Ich gehe davon aus, dass Kinski gestrichen wird. Gehe ich eigentlich
Leider.
fast fest davon aus. Und dann bin ich mal arg gespannt, welcher Innenverteidiger mitfährt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Davis nominiert wird und dann halt Dragusin und Ding nicht, Takay nicht. Ich habe wieder eine Liste, aber ich glaube, ich hab jemanden vergessen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass jemand wie Archie Gray vielleicht auch noch rausfliegen könnte.
Boah, hart.
Ist richtig hart. Aber es ist so, wenn du jemanden streichen musst, das ist halt so die einzigen drei, die dann noch eine Option sind Archie Gray, Mathys Tel und Odobert. So. Also halt, kannst ja Romero nicht rausnehmen, kannst dich dann so rausnehmen, Romero sowieso nicht. Du kannst Bentancur nicht rausnehmen, kannst halt Richarlison nicht rausnehmen, vor allem nicht in der Form. Und es ist schon krass. Also guck mir das die nächsten Tage nochmal ganz genau an, aber ich glaube, da wird eine sehr unpopuläre Entscheidung dabei sein. Also mindestens eine.
Und ich glaube, an dem Zeitpunkt werden wir auch erfahren, wie aktuell der Stand bei Kulusevski ist.
Ja, klar. Also ich meine, wenn er nominiert werden sollte, dann weißt du, okay, der kommt innerhalb der nächsten 1,5 Monate zurück. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das der Fall ist. In allen Bedenken, die ich, also Ge Gedankenexperimenten, die ich gemacht habe, war Kulusevski immer nicht nominiert. Aber, und das noch, muss man nochmal kurz dazu sagen, ob der jetzt in 1,5 Monaten zurückkommt oder in 4. Zur Rückrunde ist er halt dabei. Und dann heißt es, es muss wieder jemand raus. Sagen wir mal, ab nächsten Jahr wird es einfacher. Da zählen dann Archie Gray und Lucas Berrywall als U21-Spieler. 100 Mal schon erwähnt, aber du musst mindestens 2 Jahre im Verein sein, um unter diese Regelung zu fallen. Die sind erst ein Jahr dabei. In einem Jahr sind sie dann 2 Jahre dabei und weiter in U21 und deswegen zählen sie nicht. Dann musst du sie nicht nominieren. Dann fallen sie quasi raus und dann kannst du mehr Leute dafür registrieren. Das wäre sehr, sehr gut, aber mindestens mal die Rückrunde diesen Jahres wird schwierig. Denn stell dir mal vor, Madison ist im Februar wieder dabei. Ist ja jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, weißt du?
Ja.
Also unwahrscheinlich, weil ACL, aber nicht. Also wir haben schon solche absurde Heilungsprozesse gesehen. Also Wirtz ist ja damals auch irgendwie gefühlt nur 6 Monate ausgefallen. Und dann kannst du ihr, sagst ihm, jo Pudi, du hast noch nie Champions League gespielt, aber dich nehmen wir nicht mit.
Das
Also es.
muss mental so hart sein, diese ganze Situation für ihn, ne? Schon ein bisschen
Ja.
älter, würde es jetzt das erste Mal Champions League spielen und dann trifft sich in einem Vorbereitungsspiel so hart.
In einem Weltmeisterschaftsjahr, ne?
Ja.
Der wollte natürlich halt auch unbedingt
Stimmt.
zur Weltmeisterschaft
Oh.
mitfahren. Das ist so
Schrecklich.
worst possible timing.
Ja.
Und er durfte schon die Euroleague nicht mit, Euroleague-Finale nicht mitspielen. Weißt du, es ist so, ihm wird gerade durch Verletzungen alles genommen, was er sich, wovon er wahrscheinlich immer geträumt hat. Und ist heftig. Ja, aber wir gucken mal, wie es mit den Nominierungen aussieht. Ich habe keine Ahnung, wann die gemacht werden müssen, to be
Ich auch
honest.
nicht. Keine Ahnung.
Aber finden wir raus, wird wahrscheinlich, keine Ahnung, Anfang, Mitte September sein. Und dann schauen wir mal. Wir hören uns wahrscheinlich nach dem nächsten Premier League-Spiel wieder gegen City. Ich vertraue dir da übrigens, ich habe nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich spielen wir jetzt irgendwie gegen Forest oder so.
23. August.
23. August. Wieder ein Samstag. Okay, wir hören uns wahrscheinlich danach irgendwie wieder. Bis dann, eine wunderschöne Zeit und kommuniziert.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.